Hallo, ich bin Anja und ich darf euch heute die Predigt lesen, den Bibeltext für die Predigt lesen. Ich danke dem, der mir für meinen Auftrag Kraft gegeben hat, Jesus Christus, unserem Herrn. Denn er hat mich als vertrauenswürdig angesehen und in seinen Dienst genommen, ausgerechnet mich, der ich ihn früher verhöhnt und seine Gemeinde mit äußerster Härte verfolgt hatte. Aber er hat sich über mich erbarmt, weil ich in meinem Unglauben nicht wusste, was ich tat. Geradezu überwältigend war die Gnade, die unser Herr mir erwiesen hat. Und sie hat in mir einen Glauben und eine Liebe entstehen lassen, wie sie nur durch Jesus Christus möglich ist. Ja, Jesus Christus ist in die Welt gekommen, um Sünder zu retten. Auf dieses Wort ist Verlass. Es ist eine Botschaft, die vollstes Vertrauen verdient. Und einen größeren Sünder als mich gibt es nicht. Doch gerade deshalb hat sich Jesus Christus über mich erbarmt. An mir als dem größten aller Sünder wollte er zeigen, wie unbegreiflich groß seine Geduld ist. Ich sollte ein ermutigendes Beispiel für alle sein, die sich ihm künftig im Glauben zuwenden, um das ewige Leben zu erhalten. Dem König, der in alle Ewigkeit regiert, dem unvergänglichen, unsichtbaren, alleinigen Gott, gebühren Ehre und Ruhm für immer und ewig. Amen. Aus dem 1. Timotheus 1. Und der nächste Text stammt aus dem 1. Korinther 10. Ob ihr nun esst oder trinkt oder sonst etwas tut, tut alles zur Ehre Gottes.
Hallo auch von mir. Ich hoffe, man hört mich. Vielleicht habe ich es noch nicht angemacht. Doch, ihr hört mich. Ah, sehr gut. Dann höre ich mich nicht, aber ich bin eher mal ein bisschen lauter. Ich bin Tobias. Schön, dass ihr heute hier seid. Ich freue mich heute, hier an diesem Geburtstag predigen zu dürfen, an diesem ganz besonderen Gottesdienst. Manche von euch, die schon lange hier dabei sind, manche erst ganz kurz oder heute zum ersten Mal irgendwie am Reinschauen, das ist cool. Und mich begeistert, Anna, wirklich nochmal vielen Dank für diese tollen Bilder da an der Wand, was das alles für Erlebnisse und Erinnerungen sind, die in den letzten Jahren so irgendwie dazugekommen sind, auch in meinem Leben. 6 Jahre Cottbus jetzt, ist für mich immer noch ein Grund zur Freude. Ich bin sehr gerne Cottbusser und ich hatte wirklich viele coole Erlebnisse und Momente hier in dieser Stadt. Ein Moment, der gar nicht so viel mittendrin mit dieser Kirche zu tun hat, der aber für mich auch sehr einschneidend und sehr prägend war, manchen hatte ich damals direkt auch davon erzählt, war, dass ich eines Tages einen Brief bei mir im Briefkasten hatte. Und dieser Brief war ein ganz besonderer Brief, denn ich habe ihn aufgemacht und in diesem Brief war eine Karte drin, eine goldene Karte, nämlich es war die Goldkarte von Domino's, dem Pizzalieferant. Also ich bin ausgewählt worden, ich war würdig genug, ein Bonus, ein ganz besonderer Kunde von Domino's zu sein. Ich weiß gar nicht, ich dachte eigentlich, ich hätte gar nicht so viel Pizza bestellt, aber anscheinend schon. Und von nun an kriege ich 20% auf alle Hauptgerichte bei Domino's. Dafür bin ich sehr dankbar und das hat mich tatsächlich jetzt geprägt in diesen Jahren. Wie ihr seht, bei manchen Veranstaltungen bestellen wir immer noch bei Domino's, wenn wir nochmal Pizza kaufen, weil ja, sie mir diese Ehre gegeben haben. Und genau dieses Thema Ehre, eine gute Hinleitung zu diesem Thema Ehre, um dieses Thema soll es heute gehen. Aber nicht um meine Ehre, die man vielleicht irgendwie durch einen Pizzalieferanten kriegt, sondern um Gottes Ehre, zur Ehre Gottes leben. Aaron hat es ja schon ein bisschen erzählt. Wir haben im Moment so eine Reihe, wo wir uns mit dem Fundament von unserer Kirche beschäftigen. Also das, worauf baut unsere Kirche, wie wir gesagt haben, das ist so zentral, das darf nicht wegfallen. Und ein Punkt davon ist genau dieser Punkt, den ihr auf eurem Programmheft vorne auch lest, zur Ehre Gottes leben. Zur Ehre Gottes leben. Und dieser Gedanke, der kommt nicht von uns, den haben wir uns nicht damals in dieser Runde einfach ausgedacht, als Renate erzählt hat, wir bei uns im Wohnzimmer sitzen und dachten, oh, das klingt ja irgendwie ganz cool, sondern es ist eigentlich ein Gedanke, der sich durch die gesamte Bibel zieht. Also wenn ihr in der Bibel lest, werdet ihr merken, dass das immer wieder ist. Es geht um die Ehre Gottes. Es gibt christliche Bekenntnisse, die drücken sogar aus, dass es die höchste Bestimmung von uns Menschen ist, Gott zu ehren, zu seiner Ehre zu leben. Und ihr habt vielleicht diesen Vers gerade ganz zum Schluss gehört aus 1. Korinther 10, der das, glaube ich, so ein bisschen ausdrückt, wie umfangreich dieser Gedanke ist, Gott zu ehren. Dort hieß es, ob ihr nun esst oder trinkt oder irgendetwas anderes tut, tut alles zur Ehre Gottes. Wir werden also aufgefordert, Gott die Ehre zu geben, ihn in den Blick zu nehmen. Und diese Aufforderung, die finden wir an ganz verschiedenen Stellen. Die finden wir zum Beispiel in dem Psalm, das ist im ersten Teil der Bibel, im Alten Testament, sind das die Lieder und Gedichte. Und immer wieder werden wir aufgefordert, ehrt Gott, betet ihn an für das, was er ist. Gott loben. Und das ist das, was wir auch in Gottesdiensten machen. Wir haben es vorhin schon gehört bei dem einen Lied. Wir ehren Gott, indem wir das ausdrücken, wer er ist, was er macht, was er getan hat. Und ich weiß nicht, vielleicht wenn du schon lange Teil von Kirche bist, vielleicht diese 6 Jahre alle schon mitgemacht hast oder sogar in anderen Kirchen warst, dann ist das vielleicht so ein Gedanke für dich, der so völlig normal ist. Klar, irgendwie geht es um Gott, Gott ehren, das ist normal. Und du hast vielleicht diesen Titel gelesen auf Programmheft noch, ja, heute geht es halt, letztes Mal ging es darum, heute geht es um Gott ehren. Aber vielleicht bist du heute auch zum ersten Mal da oder noch gar nicht so lange irgendwie mit Kirche unterwegs. Und dieser Gedanke ist ja schon irgendwie ein bisschen absurd oder komisch, oder? Dass sich in allem, was wir tun, in allem, es sich um eine Person, um Gott drehen soll. Alles, alle Ehre ihn, ob wir essen, trinken, alle Ehre Gott. Ist das nicht ein bisschen seltsam? Und ich habe euch ein Zitat mitgebracht, findet ihr vorne auf der zweiten Seite, von einer Person, die wahrscheinlich die meisten von euch kennen, von Brad Pitt, amerikanischer Schauspieler. Er ist christlich aufgewachsen war Teil von Kirche, aber hat genau an diesem Punkt irgendwann gesagt, okay, nee, deswegen will ich eigentlich nichts mehr mit diesem christlichen Glauben zu tun haben. Wegen diesem Punkt zur Ehre Gottes leben. Und er hat gesagt in einem Interview mit einer Zeitschrift, und ich könnte gerne mitlesen vorne im Programmheft, er sagt, ich habe die Idee nicht verstanden, dass es einen Gott gibt, der sagt, du musst meine Größe anerkennen. Du musst sagen, dass ich der Beste bin und dann gebe ich dir ewiges Glücklichsein. Es scheint mir so, als ob alles um Gottes Ego geht. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass Gott aus Motivation für sein Ego handelt. Das hat keinen Sinn für mich ergeben. Und vielleicht ist das auch so ein Gedanke für dich, wo du sagst, okay, wie immer geht es um diesen Gott, ist da einfach irgendwie ein großes Ego. Eine andere Person, C.S. Lewis, nicht das Zitat, was ihr da auch noch findet, sondern er hat an anderer Stelle, er ist anders aufgewachsen als Brad Pitt, er ist atheistisch aufgewachsen, ist später Christ geworden und er hat gemerkt, wie er tatsächlich am Anfang genau damit zu kämpfen gehabt hat. Dass es immer um Gottes Lob und seine Ehre geht. Und er hat damals mal das so beschrieben, dass Gott ihm irgendwie so vorkommt, wie so ein altes, eitles Weib, das die ganze Zeit nach Komplimenten und Anerkennung hascht. Also Gott, der immer so, jetzt sagt mir doch, wie toll ich bin. Und das, so hat er sich das vorgestellt. Also dieser Gedanke, Gott zu ehren, zur Ehre Gottes zu leben, ist gar nicht unbedingt so ein ganz klarer Gedanke, wo man sagt, okay, den würden alle sofort sagen, ja, das ergibt Sinn. Und vielleicht, wenn das für dich so völlig normal ist, weil du vielleicht auch in Kirche groß geworden bist, dann mach dir bewusst, dass es wahrscheinlich ein großer Teil deiner Nachbarn, Arbeitskollegen, Freunde vielleicht sagen würden, das finde ich jetzt gar nicht so einen sinnvollen Gedanken. Denn das, was bei einem Menschen, vielleicht habt ihr schon mal so Menschen kennengelernt, wo es sich die ganze Zeit um sie drehen muss. Also man hat das Gefühl, immer müssen sie im Mittelpunkt stehen und dann wieder, ach guck mal, was ich Tolles gemacht habe und immer wieder soll es um sie gehen. Das ist ja etwas, wo wir, wenn wir solchen Menschen begegnen, würden wir sagen, im Schönen ausgedrückt, das ist herausfordernd. Aber mit solchen Leuten will man eigentlich gar nicht so viel zu tun haben. Und warum sollte sowas, was für einen Menschen ist, wo wir sagen, das lehnen wir vielleicht eher ab, auf einmal bei Gott etwas sein, was gut ist, was ein Fundament ist von unserer Kirche, was wir sagen, das ist unersetzlich. Warum ist das ein Fundament von mittendrin? Und ich glaube, dieser Text, diesen längeren Text, den Anja vorhin vorgelesen hat, der gibt ein bisschen eine Antwort auf dieses Warum. Warum Gott ehren? Das ist ein großes Thema, man könnte sehr viel sagen, aber ich glaube, ein paar Schneisen schlägt er. Und vielleicht zu Beginn so eine kleine Frage erstmal, was bedeutet es überhaupt, jemanden zu ehren? Was bedeutet es zu ehren? Wir kennen Begriffe, vielleicht in unserer Sprache, das Ehrenamt. Ehrenamt sind Sachen, wo Leute sich einsetzen und nicht, weil sie irgendwie Geld davon kriegen, sondern einfach, weil sie sagen, ich finde die Sache gut und dafür werden sie geehrt. Ehrenbürger, in Cottbus kann man sich, glaube ich, ins Stadtbuch eintragen, wenn man Ehrenbürger ist. Eine Ehrenprofessur gab es damals bei uns an der Uni auch. Oder auch die Ehrenkunde von Domino's sein. Also all das sind Dinge, wo man sagt, wir würdigen bestimmte Menschen für ihre Verdienste. Wir schätzen sie, anerkennen und sagen, okay, du, das, was du getan hast, ist etwas ganz Besonderes. Vielleicht durch ein Preisgeld, durch eine Statue, durch Laudatio oder so eine goldene Karte. Und das Konzept dahinter ist immer so, es wäre unangemessen, zu verschweigen, was diese Person für andere Menschen oder für irgendeine Institution getan hat. Wir wollen das hervorheben. Zum Beispiel im Vereinsmuseum von Energie Cottbus steht seit letzten Sommer eine Statue von Ede Geier. Ich weiß nicht, wer von euch die kennt. Der Trainerlegende, die damals Energie Cottbus bis in die erste Liga gebracht hat. Und diese Statue steht da nicht einfach so, sondern diese Statue steht da, um sich daran zu erinnern und diese Person mit all seinem Einsatz, den er gezeigt hat, zu ehren und zu sagen, er hat uns damals bis in die erste Liga gebracht. Daran wollen wir uns dran erinnern. Also zu ehren heißt, eine Person hervorzuheben, ihr einen Wert zu geben. Und ich glaube, genau das tut Paulus hier in diesem Text mit Gott. Und vielleicht vorweg so eine These. Ich würde sagen, Gott zu ehren geht es nicht darum, dass er eitel ist und irgendwelche Komplimente von uns braucht, sondern Gott geht es bei seiner Ehre sogar um uns. Das ist so eine These am Anfang und vielleicht zwei Gedanken, die in diesem Text aus 1. Timotheus stehen. Das erste ist, Gott geht es bei seiner Ehre um uns, denn wenn wir zur Ehre Gottes leben, dann gewichten wir ihn und seine Gnade mehr als unsere Taten. Wir gewichten Gottes Gnade mehr als unsere Taten. Ich erkläre das ein bisschen. Wenn man ins Alte Testament schaut, also den ersten Teil der Bibel, da gibt es dieses Konzept Gottes Ehre auch schon. Also es ist kein Gedanke, der irgendwie jetzt erst später entstanden ist. Und wenn dort das Wort Ehre benutzt wird, dann wird ein besonderes hebräisches Wort benutzt. Das Wort heißt Kavod. Und dieses Wort, das heißt zuallererst mal schwer. Also es gibt zum Beispiel eine Geschichte, wo ein Mann beschrieben wird, der sehr übergewichtig war. Sehr, sehr breit, man könnte sagen sehr, sehr dick. Und dieser Mann wird beschrieben als Kavod, Kavod, also schwer, schwer, also extrem schwer. Aber dieser Begriff wird auch verwendet so ein bisschen als Metapher, also dafür, dass etwas in Bezug auf Ehre, und wir kennen das ja aus unserer deutschen Sprache auch, man sagt zum Beispiel, etwas ist sehr gewichtig oder eine Situation ist sehr schwerwiegend. Und selbst unser Wort wichtig kommt von dem Wort Gewicht ursprünglich. Und ähnlich ist das hier im Hebräischen und man könnte sagen, Gott zu ehren, dieser Gedanke, der im Alten Testament ist, Gott zu ehren ist, ihn mehr zu gewichten. Also ihn wertzuschätzen, ihn zu gewichten. Und wenn wir in den Text schauen, dann sieht man, dass Paulus das hier ganz genauso macht. Und Paulus, habt ihr vielleicht schon mal gehört, ist so eine der bedeutenden Personen im Neuen Testament, der sich damals dafür eingesetzt hat, dass der christliche Glaube, diese gute Nachricht, von der aber Joel letzten Gottesdienst erzählt hat, dass sie in ganz viele verschiedene Länder gekommen ist. Und ein großer Teil der Texte im Neuen Testament sind von Paulus geschrieben. Und bei dieser Person war das aber nicht immer so. Paulus' Leben hat sich an einem Punkt absolut radikal verändert. Man kennt vielleicht heute noch das Sprichwort, wenn man sagt, vom Saulus zum Paulus. Da soll es nämlich genau darum gehen, dass eine Person eine 180-Grad-Wendung in seinem Leben gemacht hat. Und bei Paulus war das genauso. Paulus war nämlich eine Person, die alles dafür eingesetzt hat, dass der christliche Glaube ausgerottet wird. Der sich dafür eingesetzt hat, dass Leute, die gesagt haben, ich bin Christ, ich glaube das, dass er die verfolgt hat, dass er sie ins Gefängnis geworfen hat. Er hat sich dafür eingesetzt, dass die sogar hingerichtet wurden. Er hat Familien auseinandergezogen und er hatte solch einen Hass und einen Eifer, könnte man sagen, auf diesen Glauben, der da aufgekommen ist, diesen christlichen Glauben, dass er wirklich alles daran gesetzt hat, Christen zu verfolgen. Aber aus diesem Verfolger, damals nannte man ihn noch Saulus, deswegen Saulus zu Paulus, ist einer geworden, der durch die Begegnung von Christus der größte Verteidiger des christlichen Glaubens geworden ist. Und wenn Paulus jetzt diesen Text, um den es heute geht, wahrscheinlich schreibt, dann hat er aber wahrscheinlich genau diese Dinge noch im Hintergrund und im Hinterkopf. Vielleicht war es bei Paulus so, dass ihm manchmal in manchen Situationen, vielleicht nachts, ihr kennt das vielleicht auch, manche Situationen, wenn man abends so im Bett liegt und nicht einschlafen kann, dann kommen manche Bilder einem wieder in den Kopf. Und wahrscheinlich, ich könnte mir gut vorstellen, dass Paulus, wenn er diesen Text hier schreibt, manchmal noch solche Situationen vor Augen hatte, wo er, ja, Kinder schreien und Eltern weggeschleppt wurden, wo er zugestimmt hat, dass jemand gesteinigt oder hingerichtet wurde. Und ihm ist ganz bewusst, okay, da war ich verantwortlich. Dafür habe ich mich eingesetzt. Und deshalb schreibt er dann in Vers 13, Gott hat mich in seinen Dienst genommen, ausgerechnet mich, also ich bin doch der, der seine Gemeinde, seine anderen Christen verfolgt hat, verhöhnt hat, dem Jesus Christus gar nichts bedeutete. Und er bezeichnet sich hier sogar als der größte Sünder von allen. Einmal wegen dem, was er getan hat, aber in Vers 15 wiederholt er das nochmal und sagt, ich bin es eigentlich immer noch. Aber Paulus sagt, der Grund dafür, dass Jesus Christus mich in seinen Dienst genommen hat, beruht auch nicht darauf, was ich alles getan hat, sondern es beruht auf seiner Gnade. Seine Taten wiegen schwerer als meine. Ich war ein Mörder, ich habe nicht Nächstenliebe gepredigt, sondern Hass gepredigt, Feindschaft und Gewalt. Ich habe Jesus verachtet, aber Jesus hat mich so sehr geliebt, ist am Kreuz gestorben für mich. Und wenn Gott, dieser Jesus, mich auffordert, ihn zu ehren, dann fordert er mich auf, seinen Taten, was er getan hat, mehr zu gewichten als das, was ich in meinem Leben getan habe. Seiner Vergebung, seiner Gnade mehr Gewicht zuzumessen als all die schrecklichen Dinge, die ich in meinem Leben getan habe, all meine Schuld. Und vielleicht könnt ihr euch vorstellen, solche Wagen haben wir heute nicht mehr, aber stellt euch mal vor, vielleicht kennt ihr solche alten Wagen, so einen Wagen mit so zwei Waagschalen. Und stellt euch vor, in eine Waagschale würdest du all das hineinwerfen, was du vielleicht in deinem Leben sagen würdest, ich bin froh, dass manches davon gar keiner weiß, dass ich das mal getan habe, gedacht habe. All das, wo du sagst, okay, da habe ich versagt, all deine Schuld, all das, wo du sagst, da war ich weit weg von meinen Ansprüchen, Ansprüchen der Gesellschaft oder vielleicht, wenn wir an Gott glauben, an Ansprüchen, die vielleicht ein Gott hat. Und all das, vielleicht Schuld, Sünde, all das wirfst du wie so Pflastersteine in die eine Waagschale auf die einen Seite. Und in die andere Waagschale auf der anderen Seite wirfst du jetzt Gottes Gnade. Und die Frage ist, wie schwer wiegt für dich Gottes Gnade? Ist Gottes Gnade für dich vielleicht eher wie so ein leichter Duplo-Stein oder Lego-Stein, den du da drauflegst, aber deine Pflastersteine von all dem, was du gemacht hast, ist so viel schwerer? Oder ist Gottes Gnade für dich wie so ein Gebirge, das auf diese Seite gelegt wird und das absolut jedes Kräftemessen ein für alle Mal beenden wird? Denn Gnade so viel schwerer wiegt als all diese Pflastersteine voll Schuld, die in meinem Leben sind. Ich glaube, wenn wir zur Ehre Gottes leben, dann gewichten wir seine Gnade viel mehr als seinen Taten. Gott zu ehren heißt deshalb zu sagen, Jesus Christus, deine Gnade ist gewaltiger, bedeutender, mächtiger, schwerer als all das, was in meinem Leben manche wissen und manche vielleicht auch nicht wissen. Du bist für mich bedeutender, gewichtiger als selbst meine Taten. Und ich erinnere mich an ein Gespräch, das ich als Pastor geführt habe mit einer jungen Frau, einmal schon ein paar Jahre her. Und wir waren zum Gespräch und irgendwann meinte sie zu mir, ich glaube das. Ich glaube das, dass Jesus mich so liebt. Ich glaube, dass seine Gnade so gut ist und dass er ja, dass er mich so liebt und mir vergeben hat. Das glaube ich. Aber weißt du, da gibt's was in meinem Leben, das kann ich mir selbst nicht vergeben. Ich habe mal was in meinem Leben gemacht, das belastet mich so sehr. Meinetwegen kann Jesus mir vergeben, aber ich selbst kann mir das nicht vergeben. Paulus geht hier in diesem Text ganz anders mit seiner Schuld um. Paulus sieht seine Schuld, redet das gar nicht schön, sondern im Gegenteil, sagt er, ich bin der Schlimmste, ich war der schlimmste Sünder von allen. Aber er bleibt nicht bei Selbstverurteilung irgendwie stehen, sondern er drückt, obwohl er diese Bilder von wahrscheinlich all diesem im Hinterkopf hatte, drückt er aus, was er getan hat. Ich bin der größte Sünder, aber die Gnade, das Erbarmen, das dieser Gott für mich hat, wiegt so viel schwerer, ist so viel größer. Und deswegen schreibt er in Vers 14, geradezu überwältigend war die Gnade, die der Herr mir erwiesen hat. Ausgerechnet mir. Und deshalb schreibt er weiter, wenn das für mich gilt, der ich doch aus seiner Sicht hier den größten Haufen an Pflastersteine hat, wenn das für mich schon gilt, dann ist es gute Nachricht, dann gilt das doch für jeden. Also wenn das für mich schon gilt, dass da nichts ist, was zu schwer wiegt, dann gilt das doch für jeden, der daran glaubt. Und deswegen kommt dann in Vers 17, so am Ende von diesem Text, Paulus, der eigentlich immer sehr logisch argumentiert, ein Argument nach dem anderen irgendwie so aneinander reiht, kommt auf einmal so ein Vers, der gar nicht mehr irgendwie logische Argumentation ist, sondern wie so ein Ausruf, so ein emotionales Bekenntnis ist, dass er auf einmal einfach sagt, dem König, der in alle Ewigkeit regiert, dem unvergänglichen, unsichtbaren, alleinigen Gott, gebühren Ehre und Ruhm für immer und ewig. Amen. Er sieht das alles und er fängt an, Gott zu ehren, ihn zu loben, ihn anzubeten, weil er sagt, okay, Gottes Gnade wiegt so viel mehr als all das, was in meinem Leben war, was nicht gut ist. Und ich würde sagen, das Christentum ist somit die einzige Religion, die eine Religion ist, nicht für Menschen, die sagt, okay, streng dich an, wenn du gut genug bist, bist du dabei, sondern eigentlich ein Glaube ist für Menschen, die nicht gut genug sind. Eine Religion, ein Glaube für Menschen, die Schuld in ihrem Leben haben, die ganz viele Pflastersteine vielleicht da haben, Dinge in ihrer Vergangenheit, aber vielleicht auch noch in ihrer Gegenwart, die nicht gut sind und die all das auf die Waagschale legen, das bekennen und das auch zugeben, ja, aber auf der anderen Seite sehen, ey, da ist ein Gott, der liebt mich noch mehr. Und deshalb schreibt er in Vers 15, ja, aber Christus, Jesus Christus ist in die Welt gekommen, um Sünder zu retten. Das ist der Kern der Botschaft, sagt Paulus. Und er sagt eigentlich das, wiederholt eigentlich das, was Jesus auch gesagt hat. Vielleicht erinnert ihr euch, hatten wir in einem Gottesdienst vor einigen Monaten hier auch, wo Jesus sagt, ich bin gekommen, nicht für die Gesunden, also für die, die denken, oh, ich bin ja eigentlich ein ganz Guter, sondern für die sehen, dass da Zerbruch in ihrem Leben ist. Aber dafür bin ich gekommen. Und Paulus sagt, wenn er sagt, das ist die Botschaft, Jesus ist in die Welt gekommen, um Sünder zu retten, ich bin einer davon. Und das ist gute Nachricht. Er ist für mich gekommen. Was würde das bedeuten, wenn wir in ähnlicher Weise Gott mehr gewichten, seine Gnade mehr gewichten als unsere Taten und uns selbst? Was würde das verändern, wenn Gott in deinem Leben Gott Gnade mehr Gewicht zuzumessen als dir selbst? Was würde das ändern in den Momenten, wo du versagst? Was würde das ändern in Situationen, wo du dich vielleicht selbst nicht lieben kannst? Wo du auf dein Leben schaust und denkst, wer kann mich oder ich mich selbst, wer kann mich denn überhaupt lieben? Was würde das ändern, Gottes Gnade, Gottes Taten, Jesus Taten mehr zu gewichten als mir selbst, mich selbst? Da, wo vielleicht Schuld in der Vergangenheit ist, so wie bei der jungen Frau, mit der ich gesprochen habe, Gottes Gnade mehr zu gewichten als meiner eigenen Vergebung, die ich mir zusprechen kann. Was würde das ändern in Situationen, wo ich als Vater, als Mutter, als Partner, als Student oder was auch immer versagt habe und nicht so gehandelt habe, wie ich es mir eigentlich machen sollen? Was würde es bedeuten, in solchen Momenten Gottes Gnade mehr Gewicht zuzumessen als meinen eigenen Taten? Was würde das aber auch bedeuten, in so Tagen wie heute, wo wir feiern, wo wir Geburtstag feiern, wo wir, ach, guck mal, was hier entstanden ist, in Momenten, wo wir erfolgreich sind? Was würde das ändern in Momenten, in denen du dich anderen vielleicht überlegen fühlst, Gott wichtiger zu nehmen als dich selbst? Was würde es bedeuten in Momenten, wo alle dir zujubeln und sagen, boah, du bist es, zu sagen, ich gewichte Gott mehr als mich selbst. Wir ehren Gott, wenn wir ihn und seine Gnade mehr gewichten als uns selbst und unsere Taten. Und uns nicht so sehr um uns selbst drehen, sondern sagen, hier, ich schaue auf den. Aber ich glaube, das gilt nicht nur für uns alleine, sondern Paulus schreibt dann in Vers 14, dass die Gnade in seinem Leben, also als er das erkannt hat, das hat ihm eine Liebe in ihn hervorgebracht, die nur durch Christus möglich ist. Und was er eigentlich damit meint, ist, diese Gnade betrifft nicht nur mich, das gilt nicht nur für mich, sondern das gilt ja auch für andere. Und das verändert was in meiner Sicht, wie ich andere Leute vielleicht auch hier in der Kirche sehe. Und ich weiß nicht, was du für Erfahrungen mit Kirche gemacht hast, vielleicht auch hier bei Mittendrin. Vielleicht hast du auch Erfahrungen gemacht in diesen 6 Jahren oder woanders von Enttäuschung, von Verletzung, wo du dachtest, okay, sowas in Kirche, wo Menschen echte Herausforderungen für dich waren. Kirche, wenn das stimmt, was Paulus hier sagt, ist nicht ein Ort von Menschen, die das alles immer im Griff haben, sondern Kirche ist letztlich ein Ort von Leuten, die sagen, ey, in mir selbst bin ich sündiger, als ich es jemals gedacht hätte, aber von Jesus bin ich geliebter, als ich es mir jemals gehofft hätte. Und keiner, der sich irgendwie sagt, ich bin Kind Gottes, ich gehöre zu seiner Familie, ist dabei, weil er es so sehr verdient hat, weil wir so toll sind, sondern jeder von uns könnte eigentlich, so wie Paulus sagen, ey, ausgerechnet ich? Ich darf dabei sein und deshalb wird es auch immer wieder zu Verletzungen kommen, Missverständnissen, Ärger über andere. Aber da, wo ich Verletzungen sehe, da, wo ich Schuld bei anderen sehe, dann ist es auch nicht, da muss ich das einfach, ja, ist halt so, ist nicht schlimm. Nein, ich kann es ansprechen, aber ich muss nicht dabei stehen bleiben, sondern ich darf durch die Gnade, die Jesus mir entgegenbringt, eine Liebe bei mir entstehen lassen, die mir in die Lage versetzt zu sagen, okay, diese Gnade, die brauche ich, aber die braucht auch der andere. Und diese Gnade ist für mich da, aber auch für den anderen. Wir beide sind von Jesus Christus geliebt, nicht weil wir so toll sind, sondern weil Jesus so toll ist, weil Gott so toll ist. Und ich gewichte auch Gottes Gnade nicht nur für mein Leben mehr, sondern auch für das Leben von anderen. Und deshalb ehren wir Gott, indem wir seine Gnade bei uns und anderen mehr gewichten. Und deshalb ist, glaube ich, Kirche für mich, was mich wirklich begeistert, so ein Ort von Menschen, die ganz unterschiedlich sind, mit ganz unterschiedlichen Geschichten, ganz unterschiedlichen Leidenschaften, wo tatsächlich auch Verletzungen miteinander kommen, wo man sich auch mal streitet, wo man den anderen nicht so mag, aber wo es ein Ort ist, weil wir gemeinsam uns ausrichten, Gottes Gnade mehr zu gewichten, wo wir in der Lage sind, zu sagen, okay, diese Gnade, die gilt auch für den anderen. Und deswegen kann Kirche ein Ort sein, wo wir neue Schritte machen, wo wir vergeben, wo es Neuanfänge gibt, wo wir fähig werden, nicht mehr nur um uns selbst zu drehen, sondern dem anderen zu dienen, den anderen zu lieben. Und deswegen wollen wir das als Kirche mittendrin immer wieder hochhalten. Das ist ein Fundament. Es geht zuerst um Gottes Ehre und wir wollen Gottes Gnade und das, was er getan hat, mehr gewichten als unsere Taten und die Taten von den anderen. Vielleicht noch ein kurzer Gedanke zum Abschluss. Gott geht es bei einer Ehre um uns, denn wenn wir Gott ehren, dann wird unsere Freude erst vollkommen. Manche von euch waren vor 1,5 Wochen, letzte Woche Freitag, mit mir zusammen im Energiestadion. Lars sitzt hier vorne. Und wir haben da gejubelt und gefeiert, als das erste Tor für Cottbus gefallen ist. Und Cottbus gegen Greifswald da in Führung gegangen sind und 18.000 Leute haben mit uns gejubelt und haben geschrien und vor Begeisterung, Renate war im Garten ein paar Kilometer weiter weg, war nicht mit und hat gesagt, selbst da hat man es gehört, wie laut da im Stadion gerufen und geschrien wurde. Und das reißt irgendwie mit, aber habt ihr euch mal überlegt, warum im Fußballstadion alle die Arme hochreißen, wenn ein Tor fällt und rufen und jubeln? Habt ihr euch mal überlegt, warum, wenn ihr bei jemandem zu Besuch seid und der Koch hat sowas Geniales gekocht und es schmeckt so lecker, dass ihr gar nicht anders könnt, als dieser Person zu sagen, boah, danke für dieses leckere Essen. Habt ihr euch mal überlegt, wenn ihr wandern seid, ich gehe sehr gerne wandern, ihr seid irgendwo in den Bergen, in den Alpen oder wenn ihr vielleicht auch irgendwo am Strand einen schönen Strand habt, aber bei mir die Berge und ihr seht so dieses Panorama, dass ihr gar nicht euren Mund halten könnt, sondern es irgendwie ausdrücken müsst, boah, ist das schön, ist das beeindruckend. Man muss das artikulieren, man will das zum Ausdruck bringen. Warum stolze Eltern erzählen müssen, welchen lustigen Satz ihre Kinder gerade erzählt haben oder was sie Tolles gerade gemacht haben, weil man muss das ausdrücken. Und ich glaube, wir haben diesen Drang, unsere Freude in Wort zu fassen, zu jubeln, und weil das erst unsere Freude wirklich vollkommen macht. Und C.S. Lewis, von dem ich euch vorhin erzählt habe, der damals gesagt hat, okay, Gott ist Gott gleich wie so ein altes, eitles Weib, das irgendwie immer Anerkennung braucht, er hat dann später Folgendes in einem seiner Bücher geschrieben, und das Zitat findet ihr vorne in eurem Programmheft, das ist ein bisschen länger, lest gerne vorne mit. Er hat Folgendes dazu gesagt. Die offensichtlichste Eigenschaft des Lobes, ob es das Lob Gottes oder das Lob von irgendetwas anderes ist, es ist egal, war mir seltsamerweise bisher nicht in den Sinn gekommen. Mir war noch nie aufgefallen, dass alle Freude spontan überfließt in Lob. Die Welt ist voll von Lobgesang. Liebhaber loben ihre Frauen, Leser ihre Lieblingsdichter, Wanderer loben die Landschaft. Ich hatte bisher nicht bemerkt, dass ebenso wie Menschen spontan loben, was auch immer sie schätzen, sie uns gleichzeitig spontan auffordern, sich ihrem Lob anzuschließen. Ist sie nicht lieblich? War es nicht herrlich? Ist das nicht phänomenal? Fantastisch, steht hier. Wenn die Psalmisten uns auffordern, Gott zu loben, dann tun sie damit, was alle Menschen tun, wenn sie von dem, was sie begeistert, sprechen. Ich denke, wir sind begeistert zu loben, was wir genießen, nicht nur, weil das Lob unsere Begeisterung ausdrückt, sondern weil unser Lob das Vergnügen perfektioniert. Lob ist die Vollendung des Genusses. Es ist nicht aus dem Wunsch, den anderen zu komplimentieren, dass Liebhaber einander sagen, wie schön sie den anderen finden. Ihre Freude ist unvollständig, bis sie zum Ausdruck gebracht wird. Es ist frustrierend, einen Autor entdeckt zu haben und nicht in der Lage zu sein, jemandem davon zu erzählen, wie gut er ist. Es ist frustrierend, plötzlich an die Kurve einer Straße zu kommen und einen unerwarteten Blick auf ein Bergtal von unerwarteter Größe zu haben und dann schweigen zu müssen. Wenn Gott uns befiehlt, ihn zu verherrlichen, tut dies Gott, weil er uns einlädt, ihn zu genießen. Gottes Aufforderung, ihn zu ehren, ist eine Einladung, ihn zu genießen. Und ich weiß nicht, wie du groß geworden bist. Vielleicht ist dieses Gott ehren für dich auch immer so mehr ein Anspruch gewesen. Leb jetzt richtig, ehre Gott. Das hat tatsächlich auch was zu tun. Leb so, wie Gott sich das vorstellt. Aber kannst du dir vorstellen, dass Gott ehren und ihn genießen, sich an ihm freuen, eigentlich Hand in Hand geht? Dass das zusammengehört? Und ich glaube, das ist das, was Paulus hier macht. Er sieht das alles, beschreibt das, guck mal, wie groß Gottes Gnade ist, und dann in Vers 17 kann er nicht anders, als Gott zu loben und das auszudrücken und sich dran zu freuen, seiner Freude Ausdruck zu verleihen. Und könnt ihr euch vorstellen, dass wenn wir tief in diese Gnade eintauchen, sie mehr gewichten als unsere Taten, als unsere Erfolge, als unsere Tiefen, dass unsere Freude dann noch größer wird? Wenn wir Gott in allem, was wir tun, ehren sollen, dann bedeutet das, ja, auch das zu tun, was Gott gefällt. Aber es heißt auch, dass wir in den ganz verschiedensten Dingen unseres Lebens Gott genießen. Wenn wir ein gutes Musikstück hören, Renate hat es vorhin erzählt, wir waren im Orchester, dass wir dann sagen, wow, wie genial hat Gott diese Musiker oder diesen Komponisten gemacht, dass so all das irgendwie zusammenpasst und es klingt so schön. Wenn wir im Garten sehen, wie Dinge jetzt aufblühen oder der erste Maikäfer da herkriecht, dass wir sagen, boah, Gott, danke, dass du diese Welt so toll gemacht hast. Auch wenn wir im Stadion stehen und Energie Cottbus anfeuern und jubeln, dabei Gott zu danken und zu sagen, boah, danke, dass ich das gerade diesen Moment erleben darf, der sich gerade so toll anfühlt. Und vielleicht sogar in Momenten der Schwachheit, der Verletzung, der Verzweiflung und der Krankheit. Zu sagen, okay, ich gewichte diesen Gott, der immer noch da ist, mehr als all die ganzen Emotionen und Gedanken, die ich gerade habe, und darf wissen, dass dieser Gott immer noch an meiner Seite ist. Und für mich ist das so ein zentrales, schönes Fundament, dass ich sage, wir wollen das als Kirche immer wieder hochhalten. Dieser Gedanke, der in der Bibel steht, zur Ehre Gottes leben, sich an seiner Gnade zu freuen, sie mehr zu gewichten als alles andere und die Schönheit darin immer mehr zu erleben und gemeinsam es zu artikulieren und zu freuen. Das wollen wir gleich auch noch machen, wenn wir Lieder singen und diesen Gott loben. Denn Gott geht es bei seiner Ehre um uns. denn zur Ehre Gottes leben heißt es, mehr zu gewichten und uns an seiner, an ihm zu freuen, und er macht unsere Freude immer noch vollkommen. Und deswegen ist, glaube ich, dieser Wunsch nicht unangemessen oder irgendwie wie bei so einem Menschen, wo es immer nur um ihn geht, sondern ist es nicht genial, dass dieser Gott, selbst wenn er dich auffordert, ihn zu ehren, dich sogar im Blick hat und sagt, freut dich dabei an mich. Das, wenn ihr das tut, das ist das Beste, was ich euch geben kann. Amen. Ich bete. Vater, ich danke dir, dass du so ein Gott bist. Ich danke dir, dass ich das bekennen darf und ausdrücken darf, dass es hierbei mittendrin und in meinem Leben um deine Ehre gehen soll. Du siehst, wie oft ich mich doch um mich selbst drehe, wie ich das vergesse. Aber ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst und uns daran erinnerst, in diesen Gottesdiensten, wenn wir gleich das Abendmahl feiern, wenn wir Lieder gemeinsam singen, wenn wir Gemeinschaft miteinander haben, dass wir deine Gnade mehr gewichten als all das, was in unserem Leben ist. Danke, dass du so ein Gott bist. Danke, dass du so ein Gott bist, bei dem es gut ist, dass wir uns um dich drehen. Danke für deine Gnade. Danke, dass es um deine Ehre geht. Und danke für die befreiende Nachricht, dass es nicht zuerst um mich gehen muss, sondern um dich. Amen.